Vers 102. Nachdem er die Mayavadi Sanyasis so hatte sprechen hören, lächelte Sri Chaitanya Mahaprabhu leicht und sagte: Meine lieben Herren, wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich etwas zur Vedanta-Philosophie sagen. Erläuterung: Die Mayavadi Sanyasis, die Sri Chaitanya Mahaprabhu schätzen, fragten ihn, warum er nicht die Vedanta-Philosophie erörterte. In Wirklichkeit jedoch fußt das ganze System der Vaishnava-Tätigkeiten auf der Vedanta-Philosophie. Vaishnavas missachten den Vedanta nicht, aber ihnen liegt nichts daran, den Vedanta auf der Grundlage des Shariraka-Bhashya-Kommentars zu verstehen. Um daher die Lage zu klären, wollte Sri Chaitanya Mahaprabhu mit Erlaubnis der Mayavadi Sanyasis über den Vedanta-Philosophie sprechen. Die Vaishnavas sind die weitaus größten Philosophen der Welt, und der größte unter ihnen war Srila Jiva Goswami Prabhu, dessen Philosophie weniger als 400 Jahre später von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj wieder aufgestellt wurde. Man sollte daher verstehen, dass Vaishnava-Philosophen keine Schwärmer oder billigen Gottgeweihten sind, wie die Sahajiyas. Alle Vaishnava-Acharyas sind sehr große Gelehrte, die die Vedanta-Philosophie in jeder Hinsicht verstanden haben. Denn solange man die Vedanta-Philosophie nicht kennt, kann man kein Acharya sein. Um von indischen Transzendentalisten, die den vedischen Grundsätzen folgen, als Acharya anerkannt zu werden, muss man entweder durch Studieren oder Hören ein großer Gelehrter der Vedanta-Philosophie werden. Bhakti entwickelt sich beim Studium der Vedanta-Philosophie. Dies wird im Srimad Bhagavatam in Klammer 1.2.12 wie folgt bestätigt. Die Wörter Bhaktya Shruta Kritya sind in diesem Vers sehr bedeutend, denn sie deuten darauf hin, dass sich Bhakti auf die Philosophie der Upanishaden und des Vedanta Sutra gründet. Srila Rupa Goswami sagt: Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidihim Vina Aikantiki Harer Bhaktir Uttampadya Vakalpate. Hingebungsvoller Dienst, der ohne Bezug auf die Veden, Puranas, Pancharatras und so weiter ausgeführt wird, muss als Gefühlsschwärmerei gelten. Er verursacht nichts weiter als eine Störung in der Gesellschaft. Es gibt verschiedene Grade von Vaishnavas, in Klammer Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari und Uttama Adhikari. Um ein Madhyama Adhikari Prediger zu sein, muss man ein großer Gelehrter des Vedanta Sutra und anderer vedischen Schriften sein. Denn nur wenn sich Bhakti Yoga auf der Grundlage der Vedanta Philosophie entwickelt, ist er echt und beständig. In diesem Zusammenhang ist die Übersetzung und Erläuterung des oben genannten Verses aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 1.2.12 angebracht. Übersetzung: Der ernstlich wissbegierige Schüler oder Weise, wohl ausgestattet mit Wissen und Loslösung, erkennt die absolute Wahrheit, indem er im Sinne dessen, was er aus dem Vedanta Shruti gehört hat, hingebungsvollen Dienst verrichtet. Erläuterung: Die absolute Wahrheit wird in ihrer ganzen Fülle durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes für Vasudeva, der höchsten Persönlichkeit Gottes, die völlig unabhängige absolute Wahrheit ist, erkannt. Das Brahman ist eine transzendentale körperliche Ausstrahlung und der Paramatma ist seine Teilrepräsentation. Somit ist die Brahman- oder Paramatma-Erkenntnis der absoluten Wahrheit nur eine Teilerkenntnis. Es gibt vier Arten von Lebewesen: die Karmis, Gyanis, Yogis und Gottgeweihten. Die Karmis sind materialistisch, wohingegen die anderen drei Gruppen transzendental sind. Transzendentalisten ersten Ranges sind die Gottgeweihten, die die höchste Person erkannt haben. Transzendentalisten zweiten Ranges sind diejenigen, die von vollständigen Teil der absoluten Person zum Teil erkannt haben. Und Gottgeweihte dritten Ranges sind jene, die gerade die spirituelle Ausdehnung der absoluten Person erkannt haben. Wie es in der Bhagavad Gita und anderen vedischen Schriften heißt, kann man die höchste Person durch hingebungsvollen Dienst erkennen, der durch umfassendes Wissen und völlige Loslösung von materiellen Verbindungen gestärkt wird. Wir haben bereits besprochen, dass auf hingebungsvollen Dienst Wissen und Loslösung von den materiellen Verbindungen folgen. Da die Brahman- und Paramatma-Erkenntnisse unvollkommene Erkenntnisse der absoluten Wahrheit darstellen, sind auch die Mittel der Brahman- und Paramatma-Erkenntnis, das heißt die Dhyana- und Yoga-Pfade unvollkommene Mittel, die absolute Wahrheit zu erkennen. Hingebungsvoller Dienst, bei dem vollkommenes Wissen und Loslösung von materiellem Dasein, die durch das Hören der Vedanta-Shruti zustande kommt, im Vordergrund stehen, ist für den ernsthaft bemühten Schüler die einzige vollkommene Methode, die absolute Wahrheit zu erkennen. Hingebungsvoller Dienst ist daher nicht für die weniger intelligente Gruppe der Transzendentalisten bestimmt. Es gibt drei Gruppen von Gottgeweihten, und zwar solche ersten, zweiten und dritten Ranges. Die drittrangigen Gottgeweihten oder Neulinge, die weder Wissen besitzen, noch von der materiellen Verbindung losgelöst sind, sondern sich nur zum vorbereiteten Vorgang der Bildgestaltenverehrung im Tempel hingezogen fühlen, werden als materialistische Gottgeweihte bezeichnet. Materialistische Gottgeweihte haften mehr an materiellen Gewinn als an transzendentalen Nutzen. Man muss daher zweifellos von der materiellen Stufe des hingebungsvollen Dienstes aus fortschreiten, um die zweite Stufe des hingebungsvollen Dienstes zu erreichen. Auf der zweiten Stufe kann der Gottgeweihte vier Grundsätze auf dem hingebungsvollen Pfad erkennen, und zwar den Herrn, die höchste persönliche Gottes, seine Geweihten, die Unwissenden und die Neidischen. Man muss sich zumindest auf die Stufe eines Gottgeweihten zweiten Ranges erheben und somit geeignet werden, die absolute Wahrheit zu kennen. Ein Gottgeweihter dritten Ranges muss daher die Anweisungen für den hingebungsvollen Dienst aus den maßgeblichen Quellen des Bhagavatam entnehmen. Das eine Bhagavatam ist der verankerte, selbstverwirklichte Gottgeweihte und das andere Bhagavatam ist die Botschaft Gottes. Der Gottgeweihte dritten Ranges muss sich an einen selbstverwirklichten Gottgeweihten wenden, um die Anweisungen für den hingebungsvollen Dienst zu erlernen. Solch ein reiner Gottgeweihter ist nicht jemand, der mit dem Srimad Bhagavatam seinen Lebensunterhalt verdient. Ein solcher Gottgeweihter muss wie Sutta Goswami ein Vertreter Shukadev Goswami sein und den Pfad des hingebungsvollen Dienstes zum Segen aller Menschen predigen. Ein neuer Gottgeweihter findet wenig Geschmack daran, von den Autoritäten zu hören. Er hört oft lieber von einem berufsmäßigen Sprecher, um seine Sinne zu befriedigen. Diese Art des Hörens und Chantens verdirbt jedoch alles. Deshalb sollte man sich vor dieser falschen Übung sehr hüten. Die heiligen Botschaften Gottes, wie sie in der Bhagavad Gita oder im Srimad Bhagavatam verkündet werden, sind zweifellos transzendentale Themen. Nichtsdestoweniger dürfen solch transzendentale Themen nicht aus dem Mund berufsmäßiger Sprecher gehört werden, die sie vergiften wie eine Schlange, die Milch schon durch die Berührung ihrer Zunge vergiftet. Ein aufrichtiger Gottgeweihter muss also bereit sein, aus den vedischen Schriften zu hören, wie den Upanishaden, dem Vedanta und anderen Schriften, die von den vorangegangenen Autoritäten oder Goswamis zur Förderung seines Fortschritts hinterlassen wurden. Ohne aus solchen Schriften zu hören, kann man keinen wirklichen Fortschritt machen. Wenn man die Unterweisungen nicht anhört und befolgt, wird der hingebungsvolle Dienst zu einem wertlosen Schauspiel und folglich zu einer Art Störung auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes. Sogenannter hingebungsvoller Dienst, der nicht auf den Prinzipien der Autorität von Shruti, Smriti, Purana und Pancharatra beruht, muss also als bloße zur Schaustellung hingebungsvollen Dienstes abgelehnt werden. Ein unautorisierter Gottgeweihter darf niemals als reiner Gottgeweihter anerkannt werden. Wenn man die Botschaften der vedischen Schriften aufnimmt, kann man den alldurchdringenden, lokalisierten Aspekt der höchsten Persönlichkeit Gottes in seinen eigenen Selbst ständig wahrnehmen. Das nennt man Samadhi. Vers 103. Als die Mayavadi Sannyasis dies hörten, wurden sie ein wenig demütig und sprachen Chaitanya Mahaprabhu als Narayana in Person an, der er war, wie sie alle einstimmig feststellten. Erläuterung: Mayavadi Sannyasis reden einander mit Narayana an. Sobald sie einen anderen Sannyasi sehen, erweisen sie ihm Achtung, indem sie rufen: Namo Narayana, in Klammer, ich erweise dir, Narayana, meine Hochachtung. Obwohl sie sehr wohl wissen, welche Art von Narayana er ist. Narayana besitzt vier Arme, doch können sie nicht mehr als zwei aufweisen, obwohl sie durch die Vorstellung, Narayana zu sein, hochmütig geworden sind. Da ihre Philosophie erklärt, dass Narayana und ein gewöhnlicher Mensch sich auf der gleichen Ebene befinden, gebrauchen sie manchmal den Begriff Daritra Narayana, in Klammer Arma Narayana, den ein sogenannter Swami erfand, der nichts von Vedanta-Philosophie wusste. Obwohl die Mayavadi Sannyasis, die sich selbst Naraina nannten, im Grunde über die Stellung Narainas Bescheid wussten, befähigte sie Sri Chaitanya Mahaprabhu, dank ihrer Tapasya, ihn als Naraina persönlich zu verstehen. Sri Chaitanya ist ohne Zweifel Naraina, die höchste Persönlichkeit Gottes, der als Geweihter Narainas erschien, und da die Mayavadi-Sanyasis verstanden, dass er Naraina persönlich war, wohingegen sie falsche, hochmütige Narainas waren, sprachen sie zu ihm wie folgt. Vers 104. Lieber Chaitanya Mahaprabhu, sagten sie, um dir die Wahrheit zu sagen, es freut uns sehr, deine Worte zu hören, und darüber hinaus ist deine körperliche Erscheinung so angenehm, dass wir bei deinem Anblick außerordentliche Zufriedenheit empfinden. Erläuterung. In den Shastras heißt es, man kann den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, oder seinen Namen, seine Gestalt, seine Eigenschaften und seine Umgebung nicht verstehen, doch wenn man ihm dient, offenbart sich der Herr selbst. In Klammer BHRS 1.2.234. In diesem Vers wird die Wirkung des Dienstes deutlich, den die Mayavadi-Sanyasis Naraina darbrachten. Weil sich Sri Chaitanya Mahaprabhu ein wenig Achtung erwiesen und weil sie fromm waren und im Grunde den strengen Regeln und Vorschriften des Sanyas-Standes folgten, besaßen sie ein gewisses Verständnis von der Vedanta-Philosophie, und durch die Gnade Sri Chaitanya Mahaprabhus erkannten sie, dass er kein anderer war als die höchste Persönlichkeit Gottes, die mit allen sechs Reichtümern ausgestattet ist. Einer dieser Reichtümer ist seine Schönheit. An seiner außergewöhnlichen schönen körperlichen Erscheinung erkannten die Mayavadi Sanyasis, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu Naraina persönlich war. Er war nicht ein lächerlicher Naraina, wie die von sogenannten Sanyasis erfundenen Daritra Narainas. Vers 105. Lieber Herr, durch deinen Einfluss sind unsere Gemüter sehr zufrieden, und wir denken, dass deine Worte niemals unvernünftig sein werden. Du magst daher über das Vedanta-Sutra sprechen. Erläuterung. In diesem Vers sind die Wörter Tamurara Pravaye in Klammer dein Einfluss sehr wichtig. Solange man nicht in spiritueller Hinsicht fortgeschritten ist, kann man eine Zuhörerschaft nicht beeinflussen. Bhakti Vinod Thakur hat gesungen. Shuddha Bhakta Charana Renu Bhajana Anukula. Solange man nicht mit einem reinen Gottgeweihten zusammen ist, kann man nicht beeinflusst werden, hingebungsvollen Dienst zu verstehen. Die Mayavadi Sanyasis sind sehr glücklich zu nennen, dass sie die höchste Persönlichkeit Gottes in der Gestalt eines Gottgeweihten trafen, und gewiss wurden sie vom Herrn sehr beeinflusst. Sie wussten, dass ein vollkommener, fortgeschrittener Spiritualist niemals etwas Falsches sagt, und dass seine Worte daher vernünftig sind und mit den vedischen Aussagen übereinstimmen. Eine in hohem Maße verwirklichte Person sagt niemals etwas Bedeutungsloses. Mayavadi-Philosophen behaupten, die höchste Persönlichkeit Gottes zu sein, doch hat eine solche Feststellung keine Bedeutung. Sri Chaitanya Mahaprabhu äußerte niemals solchen Unsinn. Die Mayavadi-Sanyasis waren von seiner Persönlichkeit überzeugt, und daher wollten sie von ihm die Bedeutung der Vedanta-Philosophie erfahren. Vers 106. Der Herr sprach, die Vedanta-Philosophie besteht aus Worten, die von der höchsten Persönlichkeit Gottes in der Gestalt Vyasadevas gesprochen wurden. Erläuterung. Das Vedanta-Sutra, das aus Regeln oder Sutras besteht, die die Methode enthüllen, wie man das vedische Wissen verstehen kann, ist das gesamte vedische Wissen in knapper Form. Es beginnt mit den Worten Atato Brahma Jnanasa. In Klammer, jetzt ist es an der Zeit, über die absolute Wahrheit Fragen zu stellen. Die menschliche Form des Lebens ist besonders für diesen Zweck bestimmt, und daher erklärt das Vedanta Sutra die menschliche Mission sehr bündig. Dies wird von den Worten des Vayu und Skanda Purana bestätigt, die ein Sutra wie folgend definieren. Ein Sutra ist eine Regel, die die Essenz allen Wissens mit einem Mindestmaß an Worten ausdrückt. Es muss universal anwendbar und sprachlich fehlerlos sein. Jeder, der mit solchen Sutras vertraut sein will, muss das Vedanta Sutra kennen, das Gelehrten unter folgenden Namen bekannt ist. Erstens Brahma Sutra, zweitens Shariraka, drittens Vyasa Sutra, viertens Badaranya Sutra, fünftens Uttara Mimamsa und sechstens Vedanta Darshana. Es gibt vier Kapitel in Klammer Adhyayas im Vedanta Sutra und jedes Kapitel ist in vier Abschnitte in Klammer Paptas gegliedert. Das Vedanta Sutra ist daher auch als Sodasha Pada oder das in 16 Abschnitte unterteilte Regelbuch bekannt. Der Gegenstand jedes einzelnen Abschnittes wird in fünf verschiedenen Themen in Klammer Adhikaranas ausführlich erläutert, die man technisch als Pratijna, Hetu, Uttaharana, Upanaya und Nigamana bezeichnet. Jedes Thema muss notwendigerweise mit Bezug auf Pratijna oder einer feierlichen Erklärung des Sinnes der Abhandlung erläutert werden. Die feierliche Erklärung, die zu Beginn des Vedanta Sutra abgegeben wird, lautet Atato Brahma Jinyasa, was darauf hindeutet, dass dieses Buch mit der feierlichen Erklärung geschrieben wurde, über die absolute Wahrheit Fragen zu stellen. In ähnlicher Weise müssen Gründe angegeben werden, in Klammer Hetu, Beispiele für verschiedene Tatsachen müssen angeführt werden, in Klammer Uttaharana. Das Thema muss allmählich näher erläutert werden, damit ein Verständnis möglich ist, in Klammer Upanaya, und letztlich muss es durch maßgebliche Belege aus den vedischen Shastras, in Klammer Nigamana, bestätigt werden. Nach dem großen Wörterbuchautor Hemachandra, der auch als Kokshakara bekannt ist, bezieht sich Vedanta auf den Sinn der Upanishaden und des Brahmana-Teil der Veden. Professor Abte beschreibt in seinem Lexikon der Brahmana Teil der Veden als den Teil, der die Regeln zur Abwendung von Hymnen anlässlich verschiedener Opfer enthält und manchmal anhand lagatsmiger Illustrationen in Form von Legenden und Geschichten ausführliche Erklärungen über ihren Ursprung gibt. Er unterscheidet sich vom Mantra Teil der Veden. Hemachandra sagt, dass der Anhang der Veden als Vedanta Sutra bezeichnet wird. Veda bedeutet Wissen. Und Anta bedeutet das Ende. Das richtige Verständnis vom endgültigen Ziel der Veden wird mit anderen Worten Vedanta-Wissen genannt. Solches Wissen, wie es in den Sutras des Vedanta-Sutra gegeben wird, muss durch die Upanishaden bestätigt werden. Nach der Aussage großer Gelehrter gibt es drei Quellen des Wissens, die man als Prasthana Dreier bezeichnet. Nach diesen Gelehrten ist das Vedanta Sutra eine dieser Quellen, da es vedisches Wissen auf der Grundlage von Logik und vernünftigen Argumenten präsentiert. In der Bhagavad Gita in Klammer 13,5 sagt der Herr: Brahma Sutra Padaish Chavya Hetu Matbir Vinishchataha. Das Verständnis von endgültigem Ziel des Lebens wird im Brahma Sutra durch einwandfreie Logik und folgenrichtige Argumente im Hinblick auf Ursache und Wirkung vermittelt. Deshalb ist das Vedanta Sutra als Niyapa Prasthana bekannt, die Upanishaden als Shruti Prasthana und die Gita, das Mahabharata und die Puranas als Smriti Prasthana. Alles wissenschaftliche Wissen von der Transzendenz muss durch Shruti, Smriti und eine einwandfreie logische Grundlage gestützt werden. Es wird gesagt, dass sowohl das vedische Wissen als auch der Anhang der Veden, genannt das Sattva Pancharatra, aus dem Adan Narayanas, der höchsten Persönlichkeit Gottes, hervorgingen. Die Regeln des Vedanta Sutra wurden von Srila Vyasadeva, der mächtigen Inkarnation Sri Narayanas, verfasst, wenngleich es manchmal heißt, sie seien von dem großen Weisen Apantaratma zusammengestellt worden. Das Pancharatra sowie das Vedanta Sutra kommen zu den gleichen Schlussfolgerungen. Sri Chaitanya Mahaprabhu bestätigt daher, dass zwischen diesen beiden Schriften kein Unterschied besteht, und er erklärte, dass man verstehen soll, dass das Vedanta Sutra, da es von Srila Vyasadeva verfasst wurde, aus dem Atem Sri Narayanas hervorging. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kommentiert, dass während Vyasadevas Zusammenstellung des Vedanta Sutra sieben seiner großen heiligen Zeitgenossen an ähnlichen Werken arbeiteten. Diese Heiligen waren Atreya Rishi, Ashmaratra, Audolomi, Karshanchini, Kashakrichana, Chaimini und Badari. Es heißt auch Parashari und Karmandipika Bhikshu hätten die Regeln des Vedanta Sutra vor Vyasadeva erörtert. Das Vedanta Sutra besteht aus 4 Kapiteln. Die ersten beiden Kapiteln erläutern die Beziehung des Lebewesens zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Sie sind als Sambandha Gyan oder das Wissen von der Beziehung bekannt. Das dritte Kapitel beschreibt, wie man in seiner Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes handeln kann. Dies wird Abhideya Gyan genannt. Die Beziehung des Lebewesens zum höchsten Herr wird von Sri Chaitanya Mahaprabhu wie folgt beschrieben. Jivara Swarupa Hoy Krishna Nitya Das. Das Lebewesen ist ewiger Diener des höchsten Gottes. In Klammer Chaitanya Charitamrita Matya 20, 108. Um in dieser Beziehung zu handeln, muss man sich in Sadhana Bhakti üben, das heißt die vorgeschriebenen Pflichten des Dienstes für die höchste Persönlichkeit Gottes erfüllen. Man bezeichnet dies als Abhideya Gyan. Das vierte Kapitel beschreibt das Ergebnis solch hingebungsvollen Dienstes in Klammer Prayojana Gyan. Das endgültige Ziel des Lebens besteht darin, nach Hause zu Gott zurückzukehren. Die Wörter Amritihi Shabdat im Vedanta Sutra deuten auf dieses endgültige Ziel hin. Srila Vyasadeva, die mächtige Inkarnation Sri Narayanas, verfasste also das Vedanta Sutra und um es vor unautorisierten Kommentaren zu schützen, schrieb er persönlich auf Anweisung seines spirituellen Meisters Narada Muni als ursprünglichen Kommentar zum Vedanta Sutra des Srimad Bhagavatam. Neben dem Srimad Bhagavatam gibt es von allen bedeutenden Vaishnava Acharyas Kommentare zum Vedanta Sutra und in jedem dieser Kommentare wird der hingebungsvolle Dienst für den Herrn sehr ausführlich beschrieben. Nur diejenigen, die dem Kommentar Shankaras folgen, haben das Vedanta Sutra auf unpersönliche Weise ausgelegt, ohne sich auf Vishnu Bhakti oder hingebungsvollen Dienst für den Herrn Vishnu zu beziehen. Im Allgemeinen schätzen die Menschen den Shariraka Bhashya die unpersönliche Beschreibung des Vedanta Sutra. Doch von allen Kommentatoren, denen es am hingebungsvollen Dienst für Sri Vishnu mangelt, muss man sagen, dass sie vom Sinn der ursprünglichen Vedanta Sutra abweichen. Mit anderen Worten, Sri Chaitanya bestätigte also eindeutig, dass nur die Kommentare oder Bhashyas der Vaishnava Acharyas auf der Grundlage des hingebungsvollen Dienstes für Sri Vishnu und nicht der Shariraka Bhashya Shankara Acharyas die wirkliche Bedeutung des Vedanta Sutra wiedergeben. Vers 107. Die materiellen Mängel, nämlich Fehler, Illusion, Betrug und unzulängliche Sinne, betreffen nicht die Worte der höchsten Persönlichkeit Gottes. Erläuterung. Es ist ein Fehler, eine Sache für etwas zu halten, was sich nicht oder falsches Wissen anzunehmen. Was nicht ist oder falsches Wissen anzunehmen. Zum Beispiel kommt es vor, dass man im Dunkeln ein Seil für eine Schlange hält, oder man mag das glänzende Perlmut einer Muschel sehen und glauben, es sei Gold. Dies sind Fehler. Illusion ist ein Missverständnis, das durch unaufmerksames Hören entsteht, und es ist Betrug, solch mangelhaftes Wissen anderen zu übermitteln. Materialistische Wissenschaftler und Philosophen gebrauchen im Allgemeinen Wörter wie vielleicht und eventuell, weil sie über tatsächlich Tatsachen kein wirkliches Wissen besitzen. Ihre Unterweisung anderer ist daher ein Beispiel für Betrug. Der letzte Mangel eines materialistischen Menschen sind seine unzulänglichen Sinne. Obwohl zum Beispiel unsere Augen die Macht haben, zu sehen, können sie nicht sehen, was sich in weiterer Ferne befindet. Noch können sie das Augenlicht wahrnehmen, das dem Auge am nächsten ist. Unseren unschuldenen Augen erscheint die Sonne wie eine Scheibe, und den Augen eines Gelbsuchtkranken erscheint alles gelb. Die Ohren sind ähnlich unvollkommen. Wir können nicht hören, was in weiter Ferne gesprochen wird, solange wir nicht ein Telefon an unser Ohr halten. Wenn wir alle unsere Sinne auf diese Weise untersuchen, werden wir feststellen, dass sie unvollkommen sind. Es ist daher sinnlos, Wissen mit Hilfe der Sinne anzusammeln. Der vedische Vorgang besteht darin, von einer Autorität zu hören. In der Bhagavad Gita in Klammer 4.2 sagt der Herr, Evam parampara praptam imam racharshayo viduhu. Die höchste Wissenschaft wurde durch die Kette der Schülernachfolge empfangen und die heiligen Könige verstanden sie auf diese Weise. Es nützt nichts, von einem Telefon zu hören. Wir müssen von einem bevollmächtigten Gottgeweihten hören, denn er ist es, der über wirkliches Wissen verfügt. Vers 108. Die absolute Wahrheit wird von den Upanishaden und dem Brahma Sutra beschrieben, doch muss man die Verse so verstehen, wie sie sind. Solchem Verständnis gebührt der höchste Ruhm. Erläuterung. Seit der Zeit Shankara Acharyas ist es Mode geworden, alles, was mit den Shastras zu tun hat, indirekt zu erläutern. Gelehrte sind stolz darauf, alles auf ihre Weise zu erklären, und so verkünden sie sogar, man könne die vedischen Schriften auf beliebige Weise verstehen. Diese Jeder-wie-er-will-Methode ist töricht und hat in der vedischen Kultur große Schaden angerichtet. Man kann wissenschaftliches Wissen nicht auf seine eigene launenhafte Weise annehmen. In der Wissenschaft, der Mathematik zum Beispiel, gilt 2 plus 2 ist gleich 4 und man kann das Ergebnis nicht zu 3 oder 5 machen. Obwohl es nicht möglich ist, wirkliches Wissen zu verändern, ist es bei vielen Leuten Mode geworden, vedisches Wissen in jeder beliebigen Weise zu verstehen. Aus diesem Grunde haben wir die Bhagavad Gita, wie sie ist, veröffentlicht. Wir erfinden keine Bedeutung durch Spekulation. Manchmal sagen Kommentatoren, das Wort Kurukshetra im ersten Vers der Bhagavad Gita beziehe sich auf den eigenen Körper. Doch wir erkennen dies nicht an. Wir verstehen, dass Kurukshetra ein Ort ist, der immer noch besteht, und nach der Aussage der vedischen Schriften ist es ein Dharma-Kshetra, ein Pilgerort. Noch heute gehen Menschen dorthin, um vedische Opfer darzubringen. Törichte Kommentatoren sagen jedoch, mit Kurukshetra sei der Körper gemeint und Pancha Pandavas, in Klammer die fünf Pandava-Brüder, beziehe sich auf die fünf Sinne. So verzehren sie die Bedeutungen und die Menschen werden irregeführt. Hier bestätigt Sri Chaitanya Mahaprabhu, dass alle vedischen Schriften, auch die Upanishaden, Brahma Sutras und andere, ganz gleich ob sie Shruti, Smriti oder Naya sind, ihren ursprünglichen Aussagen gemäß verstanden werden müssen. Die unmittelbare Bedeutung der vedischen Schriften zum Beispiel ist ruhmreich, doch sie auf seine eigene Weise zu beschreiben, indem man unvollkommene Sinne und unvollkommenes Wissen benutzt, ist ein verhängnisvoller Fehler. Sri Chaitanya Mahaprabhu verurteilte den Versuch, die Veden auf diese Weise zu beschreiben. Was die Upanishaden betrifft, so gelten die folgenden 11 als die bedeutendsten: Isha, Kena, Katha, Prashna, Muttaka, Matukya, Taittiriya, Atharyeya, Chandoya, Brihadaranyaka und Shvetavatara. In den Versen 30 bis 39 der Mukti-Upanishad werden alle 108 Upanishaden angeführt. Es gibt also 108 allgemein anerkannte Upanishaden, von denen, wie oben erwähnt, 11 am bedeutendsten sind. Vers 109. Shripad Shankara Acharya hat alle vedischen Schriften im Sinne indirekter Bedeutungen dargelegt. Wer solche Erklärungen hört, wird zugrunde gerichtet. Vers 110. Shankara Acharya trifft keine Schuld, denn er hat die wirkliche Bedeutung der Veden auf Anweisung der höchsten Persönlichkeit Gottes verschleiert. Erläuterung. Die vedischen Schriften sind als Quelle wirklichen Wissens zu verstehen. Wenn man sie jedoch nicht so annimmt, wie sie sind, wird man fehlgeleitet werden. Die Bhagavad Gita zum Beispiel ist eine wichtige vedische Schrift, die viele Jahre hindurch gelehrt wurde. Doch weil gewissenlose Schurken die Gita kommentieren, können die Menschen keinen Nutzen aus ihr ziehen. Und niemand kam zu der Schlussfolgerung des Krishna-Bewusstseins. Jetzt aber, da der Inhalt der Bhagavad Gita so vorgelegt wurde, wie er ist, sind innerhalb von 4 oder 5 kurzen Jahren Tausende von Menschen auf der ganzen Welt Krishna bewusst geworden. Hierin liegt der Unterschied zwischen direkten und indirekten Erklärungen der vedischen Literatur. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte daher: Mukhya Vritteye Se Artha Parama Mahatva. Die vedischen Schriften in ihrer direkten Bedeutung ohne falschen Kommentar zu lehren ist ruhmreich. Unglückseligerweise schloss sich Shankara Acharya auf Anweisung der höchsten Persönlichkeit Gottes einen Kompromiss zwischen Atheismus und Theismus. Um die Atheisten zu betrügen und zum Theismus zu führen, und um dies zu tun, gab er die direkte Bedeutung der vedischen Weisheit auf und versuchte, eine indirekte Bedeutung zu lehren. Mit dieser Absicht verfasste er seinen Sharira-Bhashya-Kommentar zum Vedanta-Sutra. Man sollte daher dem Sharira-Bhashya keine große Bedeutung beimessen. Um die Vedanta-Philosophie zu verstehen, muss man das Srimad-Bhagavatam studieren, das mit den Worten beginnt: Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadaya Asya Yato Tvayat Itaratas Charteshva Abhijnaha Svarat. O Sri Krishna, Sohn Vasudevas, o alldurchdringende Persönlichkeit Gottes, ich erweise dir meine achtungsvollen Ehrbietungen. Ich meditiere über ihn, weil er die absolute Wahrheit, die erste Ursache aller Ursachen ist. Aus ihm gehen alle manifestierten Universen hervor. Er ist es, der sie erhält, und von ihm werden sie vernichtet. Er ist sich direkt und indirekt alle Manifestationen bewusst, und dennoch ist er völlig unabhängig von jeder anderen Ursache, außer ihm selbst. In Klammer Srimad Bhagavatam 1.1.1. Das Srimad Bhagavatam ist der wirkliche Kommentar zum Vedanta Sutra. Wenn man sich jedoch unglückseligerweise zum Kommentar Shankara Acharyas zum Sharirka Bhashya hingezogen fühlt, verwirkt man sein spirituelles Leben. Man mag sich fragen, wie Shankara Acharya, der doch eine Inkarnation Shivas ist, die Menschen auf diese Weise betrügen konnte. Die Antwort lautet, dass er dies auf Anordnung seines Meisters, seines Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes tat. Dies wird im Padma Purana von Shiva selbst bestätigt. Die Mayavadi-Philosophie teilte Shiva seiner Frau Parvati mit, ist gottlos, in Klammer Ashak Kshatra. Es ist verhüllter Buddhismus. Meine liebe Parvati, im Kali-Yuga lehrte ich diese ersonnene Mayavadi-Philosophie in der Gestalt eines Brahmana. Um die Atheisten zu betrügen, beschreibe ich die höchste Persönlichkeit Gottes als formlos und ohne Eigenschaften. Auch bei der Erläuterung des Vedanta lehrte ich die gleiche Mayavadi-Philosophie, indem ich die persönliche Gestalt des Herrn verleugnete, um so die gesamte Bevölkerung zum Atheismus in die Irre zu führen. Im Shiva-Purana sagt die höchste Persönlichkeit Gottes zu Shiva: Führe im Kali-Yuga die Menschen in die Irre, indem du, um sie zu verwirren, ersonnene Bedeutungen der Veden lehrst. So lautet die Aussage der Puranas. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kommentierte das Mukhya Vritti, in Klammer die direkte Bedeutung, Abideha Vritti ist, das heißt, eine Bedeutung, die man unmittelbar durch die Aussagen eines Lexikons verstehen kann, wohingegen Gauna Vritti, in Klammer die indirekte Bedeutung, eine Bedeutung ist, die man annimmt, ohne ein Lexikon zu Rate zu ziehen. Zum Beispiel hat ein Politiker gesagt, Kurukshetra beziehe sich auf den Körper, doch im Lexikon gibt es keine solche Definition. Diese ersonnene Bedeutung ist daher Gauna Vritti, wohingegen die direkte Bedeutung, die man im Lexikon findet, Mukhya Vritti oder Abideya Vritti ist. Das ist der Unterschied. Sri Chaitanya Mahaprabhu empfiehlt, die vedische Literatur im Sinne der Abideya Vritti zu verstehen. Die Gauna Vritti lehnt er ab. Manchmal jedoch, wenn es notwendig ist, werden vedische Schriften im Sinne der Gauna Vritti oder Lakshana Vritti beschrieben. Doch sollte man solche Erläuterungen nicht für allgemeingültige Wahrheiten halten. Der Sinn der Erläuterungen in den Upanishaden und im Vedanta Sutra liegt darin, den persönlichen Aspekt der absoluten Wahrheit philosophisch zu untermauern. Die Unpersönlichkeitsanhänger jedoch verstehen diese Erläuterungen im Sinne der Lakshana Vritti oder indirekten Bedeutung, um ihre eigene Philosophie zu begründen. So werden sie statt Tattva Vada, das heißt, auf der Suche nach der absoluten Wahrheit zu sein, zu Mayavada, das heißt von der materiellen Energie getäuscht. Als Sri Vishnuswami, einer der vier Vaishnava Acharyas, seine Thesen zum Thema des Shuddha Advaita Vada bekannt gab, machten sich die Mayavadis diese Philosophie sogleich zunutze und versuchten anhand dieser Thesen ihr Advaita Vada oder Kevaladvaita Vada zu belegen. Um die Nichtigkeit dieser Kevala-Advaita-Vada-Philosophie nachzuweisen, legte Sri Ramanu Acharya seine Philosophie des Vishtat-Advaita-Vada und Sri Madhav Acharya seine Philosophie des Tattva-Vada vor, die beide große Hindernisse für die Mayavadis sind, da sie ihre Philosophie bis in kleinste Einzelheiten widerlegen. Schüler der vedischen Philosophie wissen sehr wohl, wie stark Sri Ramanujacharyas Vishishtadvaitavada und Sri Madhavas Acharya Tattvavada die unpersönliche Mayavadi-Philosophie in Frage stellen. Sri Chaitanya Mahaprabhu jedoch nahm die direkte Bedeutung der Vedanta-Philosophie an und widerlegte so die Mayavadi-Philosophie unmittelbar. Er sagt in diesem Zusammenhang, dass jeder, der den Grundsätzen des Charikara-Bhashya folge, in die Verdammnis gehe. Dies wird im Padma Purana bestätigt, wo Shiva zu Parvati sagt: Meine liebe Gemahlin, lass mich dir erklären, wie ich die Unwissenheit durch die Mayavadi-Philosophie verbreitet habe. Selbst ein großer Gelehrter wird zu Fall kommen, wenn er sie nur hört. In dieser Philosophie, die für die meisten Menschen zweifellos sehr unheilbringend ist, habe ich die wirkliche Bedeutung der Veden falsch dargelegt und empfohlen, alle Tätigkeiten aufzugeben, um Freiheit von Karma zu erlangen. In dieser Mayavadi-Philosophie habe ich den Jiva-Atma und den Paramatma als ein und dasselbe beschrieben. Wie die Mayavada-Philosophie von Sri Chaitanya Mahaprabhu und seinen Nachfolgern verurteilt wurde, ist im Sri Chaitanya Charitamrita Atya Lila, 2. Kapitel, Vers 94 bis 99 beschrieben, wo Swarup Damodar Goswami sagt, dass jeder, der sich bemühe, die Mayavada-Philosophie zu verstehen, als von Sinnen angesehen werden müsse. Dies trifft vor allem auf einen Vaishnava zu, der das Shariraka Bhashya liest und sich eins mit Gott wähnt. Die Mayavadi-Philosophen haben ihre Argumente in einer derart anziehenden, wirkenden, blumigen Sprache gekleidet, dass das Hören der Mayavada-Philosophie manchmal sogar das Bewusstsein eines Mahabhagavata, eines sehr fortgeschrittenen Gottgeweihten, verändert. Ein wirklicher Vaishnava kann jedoch keine Philosophie dulden, die behauptet, Gott und das Lebewesen seien ein und dasselbe. Vers 111. Nach unmittelbarem Verständnis ist die absolute Wahrheit die höchste Persönlichkeit Gottes, die alle spirituellen Reichtümer besitzt. Niemand kommt dem Herrn gleich oder ist größer als er. Erläuterung: Diese Feststellung Sri Chaitanya Mahaprabhus wird im Srimad Bhagavatam in Klammer 1.2.11 bestätigt. Gelehrte Transzendentalisten, die die absolute Wahrheit kennen, nennen diese nicht-dualistische Substanz Brahman, Paramatma oder Bhagavan. Die absolute Wahrheit wird letztlich als Bhagavan verstanden, zum Teil als Paramatma und nur unklar als das unpersönliche Brahman. Bhagavan, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist reich an allen Vortrefflichkeiten. Niemand kann ihm gleichkommen oder größer sein als er. Dies wird in der Bhagavad Gita in Klammer 7.7 bestätigt, wo der Herr sagt: Mataha parantaram nanyat kinchit asti Danya Chaya, O Arjuna, Gewinner von Reichtum, es gibt keine Wahrheit über mir. Es gibt viele andere Verse, die beweisen, dass die absolute Wahrheit, letztlich Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, verstanden wird. Vers 12. Alles mit dem Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Verbundene ist spirituell, auch sein Körper, sein Reichtum und seine Umgebung. Die Mayavada-Philosophie indessen verhüllt seinen spirituellen Reichtum und verkündet die Theorie der Unpersönlichkeit. Erläuterung: In der Brahma Samhita in Klammer 5.1 heißt es: Ishvaraha Parama Krishnaha Satchit Ananda Vikraha. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, hat einen spirituellen Körper, der von Wissen, Ewigkeit und Glückseligkeit erfüllt ist. In der materiellen Welt ist der Körper eines jeden genau das Gegenteil. Er ist zeitweilig, voller Unwissenheit und voller Leid. Wenn daher der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, zuweilen als Nirakara beschrieben wird, so soll dies andeuten, dass er keinen materiellen Körper wie wir besitzt. Mayavadi-Philosophen wissen nicht, was gemeint ist, wenn es heißt, dass die höchste Persönlichkeit Gottes formlos ist. Der höchste Herr hat keine Gestalt, wie wir, sondern eine spirituelle Gestalt. Da die Mayavadi-Philosophen dies nicht wissen, verkünden sie die einseitige Ansicht, der höchste Gott, das Brahman, sei gestaltlos, in Klammern Nirakara. In diesem Zusammenhang führt Srila Bhaktivinoda Thakur viele Zitate aus den vedischen Schriften an. Wenn man die wirkliche, das heißt direkte Bedeutung dieser vedischen Feststellungen annimmt, kann man verstehen, dass die höchste Persönlichkeit Gottes einen spirituellen Körper hat (in Klammer Satchit Ananda Vigraha). In der Brihad Aranyaka Upanishad heißt es: Purnam Atha Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate. Dies deutet an, dass der Körper der höchsten Persönlichkeit Gottes spirituell ist. Denn obwohl sich der Herr auf vielfache Weise erweitert, bleibt er derselbe. In der Bhagavad Gita in Klammer 10.8 heißt, sagt der Herr: Aham Sarvasyam Prabhavo Mataha Sarvam Pravartate. Ich bin der Ursprung alles Existierenden. Alles geht von mir aus. Mayavadi-Philosophen denken materialistisch und glauben daher, die absolute Wahrheit müsse, wenn sie sich zu allem erweitere, ihre ursprüngliche Gestalt verlieren. Und so denken sie, es könne keine andere Form geben als den überall erweiterten, gewaltigen Körper des Herrn. Doch der Mantra aus der Brihad Aranyaka Upanishad bestätigt: Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate. Obwohl er sich vielfach erweitert, behält er seine ursprüngliche Persönlichkeit. Sein ursprünglicher spiritueller Körper bleibt, wie er ist. Ähnlich heißt es in der Shvetashvatara Upanishad: Vichitra Shaktihi Purashyaha Purnaha. Die höchste Persönlichkeit Gottes, die ursprüngliche Person in Klammer Purusha, besitzt mannigfaltige Energien. Sa Risha Kalakritimbihi Paro Nyo Yasmat Brabanchaha Parivartate Yam Dharma Vayaham Pampanudam Bagesham in Klammer 6.6. Er ist der Ursprung der materiellen Schöpfung und nur durch ihn wandelt sich alles. Er ist der Schutzherr der Religion und der Vernichter aller sündhaften Handlungen. Er ist der Meister aller Reichtümer. Vedaham etam purusham mahatam iditya varnam tamasaha parashtat in Klammer 3.8. Jetzt erkenne ich den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, als den größten der Großen. Er strahlt wie die Sonnen und befindet sich jenseits der materiellen Welt. Patim Patinam Paramam Parashtat in Klammer 6.7. Er ist der Meister aller Meister, die höchste aller hohen Persönlichkeiten. Mahan Prabhur Vai Purushaha in Klammer 3.12. Er ist der höchste Meister und die höchste Person. Parashya Shaktir Vividyaiva Shruyate in Klammer 6.8. Wir können seine Reichtümer auf verschiedene Weise verstehen. Dies sind Aussagen der Shvetashvatara Upanishad. Im Rigveda heißt es: Tat Vishnuho Param Padam Sada Vashyanti Suryaha. Vishnu ist der Höchste und diejenigen, die wirklich gelehrt sind, denken ausschließlich an seine Lotusfüße. In der Prashna Upanishad in Klammer 6.3 wird gesagt: Sa Ikshan Kakre. Er blickt über die materielle Schöpfung. In der Atreya Upanishad in Klammer 1.1.1-2 heißt es: Er warf einen Blick über die materielle Schöpfung und er erschuf die gesamte materielle Welt. Auf diese Weise können noch viele Verse aus den Upanishaden und den Veden zitiert werden, die beweisen, dass der höchste Gott nicht unpersönlich ist. In der Kanta Upanishad in Klammer 2.2.13 heißt es: Nityo Nityam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yo Vidatati Kaman. Er ist die höchste ewig bewusste Person, die alle anderen Lebewesen erhält. Aus all diesen vedischen Feststellungen lässt sich ersehnen, dass die absolute Wahrheit eine Person ist, obwohl niemand ihm gleichkommt oder größer sein kann als er. Es gibt viele törichte Mayavadi-Philosophen, die glauben, sie seien größer als Krishna. Doch Krishna ist Asamartva. Niemand ist ihm ebenbürtig oder steht über ihm. In der Shvetashvatara Upanishad in Klammer 3.19 wird auch gesagt: Apani Pado Chavanograhita. Dieser Vers beschreibt die absolute Wahrheit als ohne Arme und ohne Beine. Obwohl dies eine unpersönliche Beschreibung ist, bedeutet es nicht, dass die absolute Persönlichkeit Gottes keine Gestalt hat. Der Herr hat eine spirituelle Gestalt, die sich von den Formen der Materie unterscheidet. Im nächsten Vers macht Sri Chaitanya Mahaprabhu diesen Unterschied deutlicher. Vers 113. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist von spirituellen Kräften erfüllt. Sein Körper, sein Name, sein Ruhm und seine Umgebung sind daher spirituell. Die Mayavadi-Philosophen sagen in ihrer Unwissenheit, all dies sei nur Umwandlungen der materiellen Erscheinungsweise der Tugend. Erläuterung. Im 7. Kapitel der Bhagavad Gita beschreibt der Herr die höchste Persönlichkeit Gottes, seine Energien als grundsätzlich zweifach unterteilt, nämlich in Prakriti und Aprakriti oder Paraprakriti und Aparaprakriti. Im Vishnu Purana wird die gleiche Unterscheidung getroffen. Die Mayavadi-Philosophen können diese beiden Prakritis oder Naturen, die materielle und die spirituelle Energie, nicht verstehen. Doch wer wirklich intelligent ist, kann sie begreifen. Wie können die Mayavadi-Philosophen, wenn man nur an die vielen Verschiedenheiten und Mannigfaltigkeiten in der materiellen Natur denkt, die spirituelle Mannigfaltigkeit der spirituellen Welt verleugnen? Im Srimad Bhagavatam in Klammer 10.2.32 heißt es: Die Intelligenz derer, die sich für befreit halten, doch keine Kenntnis von der spirituellen Welt haben, ist noch nicht klar. In diesem Vers bezieht sich der Begriff Avishuddha Buddhayaha auf unreine Intelligenz. Aufgrund unreiner Intelligenz und eines geringen Wissensschatzes können die Mayavadi-Philosophen den Unterschied zwischen materiellen und spirituellen Mannigfaltigkeiten nicht verstehen. Daher können sie an spiritueller Vielfalt nicht einmal denken, denn sie halten es für erwiesen, dass jede Vielfalt materiell ist. Sri Chaitanya Mahaprabhu erklärt daher in diesem Vers, dass Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, die absolute Wahrheit, einen spirituellen Körper hat, der sich von materiellen Körpern unterscheidet, und dass daher sein Name, sein Reich, seine Umgebung und seine Eigenschaften spirituell sind. Die materielle Erscheinungsweise der Tugend hat mit der spirituellen Vielfalt nichts zu tun. Mayavadi-Philosophen können spirituelle Mannigfaltigkeit nicht klar verstehen. Deshalb bilden sie sich ein, eine Negierung der materiellen Welt sei die spirituelle Welt. Die materiellen Eigenschaften der Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit können in der spirituellen Welt nicht wirken, die daher Nirguna genannt wird, wie die Bhagavad Gita in Klammer 2,45 bestätigt. Die materielle Welt ist eine Manifestation der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Doch muss man von diesen Erscheinungsweisen frei werden, um die spirituelle Welt zu kommen, in der ihr Einfluss nicht wirkt. Sri Chaitanya Mahaprabhu wird im nächsten Vers Shiva von der Mayavadi-Philosophie trennen. Vers 114. Shankara Acharya, der eine Inkarnation Shivas ist, hat keine Schuld, denn er ist nur ein Diener, der die Befehle des höchsten Herrn ausführt. Jene aber, die seiner Mayavadi-Philosophie folgen, sind verdammt. Sie werden all ihren Fortschritt im spirituellen Wissen einbüßen. Erläuterung: Mayavadi-Philosophen sind sehr stolz darauf, ihr Vedanta-Wissen durch grammatikalische Spielereien zu zeigen. Doch Sri Krishna erklärt in der Bhagavad Gita in Klammer 7,15, dass die Mayaparta Jnana sind, das heißt durch Maya verwirklichtes Wissen beraubt. Maya hat zwei Kräfte, mit deren Hilfe sie ihre beiden Funktionen erfüllt. Prakshepatmika Shakti oder die Kraft, das Lebewesen in den Ozean des materiellen Daseins zu werfen, und Avaranatmika Shakti oder die Kraft, das Wissen des Lebewesens zu überdecken. Die Funktion der Avaranatmika Shakti wird in der Bhagavad Gita durch das Wort Mayaparta Gyan erklärt. Warum die Deva Maya oder illusionierende Energie Krishnas das Wissen der Mayavadi-Philosophen fortnimmt, wird in der Bhagavad Gita in Klammer 7,15 durch den Gebrauch der Wörter Asuram, Bhavam, Ashritaha deutlich, die sich auf jemanden beziehen, der die Existenz des Herrn nicht anerkennt. Die Mayavadis, die die Existenz des Herrn nicht anerkennen, können in zwei Gruppen gegliedert werden. Als typische Beispiele mögen die Unpersönlichkeitsanhänger aus Varanasi, die Shankaraiten und die Buddhisten aus Saranatha dienen. Beide sind Mayavadis und Krishna nimmt ihnen aufgrund ihrer atheistischen Philosophie ihr Wissen fort. Keiner von beiden ist bereit, die Existenz einer Persönlichkeit Gottes anzuerkennen. Die buddhistischen Philosophen verleugnen eindeutig die Seele wie auch Gott. Und obwohl die Shankaraiten Gott nicht oft verleugnen, sagen sie doch, das Absolute sei Nirakara oder gestaltlos. Somit sind beide Avishuddha Buddhayaha, das heißt unvollkommen und unrein in ihrem Wissen und ihrer Intelligenz. Der bedeutendste Mayavadi-Gelehrte Sadanandana Yogindra hat ein Buch geschrieben, den Vedanta Sara, in dem er die Philosophie Shankaracharyas darlegt. Und alle Nachfolger der Philosophie Shankaras messen seine Aussagen große Bedeutung bei. In diesem Vedanta Sara definiert Sadanandana Yogindra das Brahman als Sat-Chit-Ananda, verbunden mit Wissen und ohne Dualität. Und er definiert Unwissenheit in Klammer Chada als Wissen, das sich von Sat und Asat unterscheidet. Dies übersteigt nahezu unser Begriffsvermögen und dennoch ist es ein Produkt der drei materiellen Eigenschaften. Somit sieht er alles außer reinem Wissen als materiell an. Der Mittelpunkt der Unwissenheit gilt als manchmal alldurchdringend und manchmal individuell. So sind seiner Meinung nach sowohl der alldurchdringende Vishnu als auch die individuellen Lebewesen Schöpfungen der Unwissenheit. Mit einfachen Worten ausgedrückt, Sadanandana Yogindra ist der Auffassung, die Vorstellung, es gebe Vishnu und die Vorstellung, es gebe eine individuelle Seele, seien Schöpfungen der Unwissenheit, da alles Nirakara, in Klammer formlos sei. Er erklärt auch, die Vishuddha-Sattva-Auffassung der Vaishnavas sei nichts anderes als das Pradhana oder das Hauptprinzip der Schöpfung. Er behauptet, wenn alldurchdringendes Wissen durch Vishuddha-Sattva verunreinigt werde, das aus einer Umwandlung der Erscheinungsweisen der Tugend bestehe, entstehe die Vorstellung von einer höchsten Persönlichkeit Gottes, die allmächtig ist, von einem allwissenden höchsten Herrscher, von der Überseele, der Ursache aller Ursachen, von einem höchsten Ishvara und so fort. Nach Sadananda Yogindra mag Ishvara, der höchste Herr, der Ursprung aller Unwissenheit ist, Sarva, Jnana oder allwissend genannt werden. Doch wer die Existenz der allmächtigen höchsten Persönlichkeit Gottes leugne, sei mehr als Ishvara, der Herr. Seine Schlussfolgerung lautet daher, die höchste Persönlichkeit Gottes, Ishvara, sei eine Umwandlung der materiellen Unwissenheit und das Lebewesen, in Klammer Jiva, sei von Unwissenheit bedeckt. Er beschreibt also kollektive wie auch individuelle Existenz als von Dunkelheit umhüllt. Mayavadi-Philosophen vertreten die Ansicht, die Vaishnava-Auffassung vom Herrn als der höchsten Persönlichkeit Gottes und vom Jiva oder der individuellen Seele als seinem ewigen Diener sei eine Manifestation der Unwissenheit. Wenn wir jedoch das Urteil Krishnas in der Bhagavad Gita annehmen, müssen die Mayavadis als Maya-Yaparita-Gyan angesehen werden, das heißt allen Wissens beraubt, denn sie erkennen die Existenz der höchsten Persönlichkeit Gottes nicht oder behaupten, die Existenz des Herrn sei eine Schöpfung der materiellen Vorstellung in Klammer Maya. Dies sind Merkmale der Asura oder Dämonen. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte in seinen Gesprächen mit Sarvabhauma Bhattacharya, Jivara Nishtara Lagi Sutra Kaila Yasa Mayavadi Bhashya Shunile Haya Sarva Nashya. Vyasadeva verfasste das Vedanta Sutra, um die bedingten Seelen aus der materiellen Welt zu befreien. Doch Shankara Acharya hat mit seiner Verfassung des Vedanta Sutra der menschlichen Gesellschaft den denkbar schlechtesten Dienst erwiesen, da jemand, der seiner Mayavadi-Philosophie folgt, verdammt ist. In Klammer CC Madhya 6.169. Im Vedanta Sutra wird hingebungsvoller Dienst eindeutig erwähnt, Doch die Mayavadi-Philosophen weigern sich, den spirituellen Körper der höchsten absoluten Person anzuerkennen. Und sie wollen auch nicht anerkennen, dass das Lebewesen eine individuelle Existenz gesondert von der höchsten Herrn besitzt. Somit haben sie auf der ganzen Welt ein atheistisches Chaos verursacht. Denn diese Schlussfolgerung richtet sich gegen die Natur des transzendentalen Vorgangs des reinen hingebungsvollen Dienstes. Das nicht zu verwirklichende Bestreben der Mayavadi-Philosophen, durch Verleugnung der Existenz der Persönlichkeit Gottes mit dem Höchsten eins zu werden, hat zu einer überaus unheilvollen Verdrehung des spirituellen Wissens geführt. Und wer diese Philosophie folgt, ist dazu verdammt, für immer in der materiellen Welt zu bleiben. Deshalb werden die Mayavadis als Avishuddha, Buddhaya oder unrein im Wissen bezeichnet. Weil ihr Wissen unrein ist, endet all ihre Tapasya in Enttäuschung. Obwohl sie anfangs vielleicht als große Gelehrte geehrt werden, kommen sie daher schließlich wieder auf die Ebene körperlicher Tätigkeiten in Politik, Sozialarbeit usw. so herab. Statt mit dem höchsten Herrn eins zu werden, werden sie wieder eins mit materiellen Tätigkeiten. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 10.2.32 wird dies wie folgt erläutert. Tatsächlich befolgen die Mayavadi-Philosophen sehr streng die Tapasya des spirituellen Lebens und werden so zur unpersönlichen Brahman-Ebene erhoben. Doch weil sie die Lotusfüße des Herrn missachten, fallen sie wieder ins materielle Dasein hinab. Vers 115. Wer glaubt, der transzendentale Körper Sri Vishnus sei aus materieller Natur geschaffen, ist der größte Frevler gegen die Lotusfüße des Herrn. Es gibt keine größere Lästerung der höchsten Persönlichkeit Gottes. Erläuterung: Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami erklärt, dass die vielfältige persönliche Erscheinung der absoluten Wahrheit das Vishnu-Tattva ist und dass die materielle Energie, die die kosmische Manifestation schafft, die Energie Sri Vishnus ist. Die Schöpfungskraft ist nichts weiter als die Energie des Herrn. Doch die Toren ziehen den Schluss, der Herr besitze keine gesonderte Existenz, weil er sich einer unpersönlichen Form überall hin verbreitet habe. Das unpersönliche Brahman kann aber keine Energie besitzen. Noch sagen die vedischen Schriften, Maya, die illusionierende Energie, sei von einer anderen Maya bedeckt. Es gibt jedoch hunderttausende von Aussagen, die sich auf Vishnu Maya in Klammer Parashaya Shaktihi, die Energie Sri Vishnus, beziehen. In der Bhagavad Gita in Klammer 7,14 spricht Krishna von Mam Maya in Klammer meine Energie. Maya wird von der höchsten Persönlichkeit Gottes beherrscht, nicht umgekehrt. Der Herr wird nicht von Maya überdeckt. Sri Vishnu kann daher keine Schöpfung der materiellen Energie sein. Zu Beginn des Vedanta Sutra heißt es Janmadai Ashaya Yataha, was darauf hindeutet, dass die materielle Energie ebenfalls vom höchsten Brahman ausgeht. Wie kann er dann von der materiellen Energie bedeckt sein? Wäre dies möglich, wäre die materielle Energie mächtiger als das höchste Brahman. Doch nicht einmal diese einfachen Argumente können die Mayavadi-Philosophen verstehen, und daher ist der Begriff Maya-Yaparita-Gyan, der in der Bhagavad Gita verwendet wird, ausgesprochen zutreffend. Jeder, der glaubt, Sri Vishnu sei eine Schöpfung der materiellen Energie, wie es von Sadananda Yogindra erklärt wird, muss als von Sinnen angesehen werden, da sein Wissen von der illusionierenden Energie gestohlen ist. Sri Vishnu kann nicht zu den Halbgöttern gezählt werden. Diejenigen, die von der Mayavada-Philosophie verwirrt sind und sich in der Dunkelheit der Unwissenheit befinden, halten Vishnu für einen Halbgott. Obgleich es in einem Mantra des Rigveda unmissverständlich heißt, Om Tat Vishnu Paramam Padam, Vishnu nimmt immer eine höhere Stellung ein. Dieser Mantra wird in der Bhagavad Gita in Klammer 7,7 bestätigt. Mataha Parataram Nanyat. Es gibt keine Wahrheit über Sri Krishna oder Vishnu. Somit halten nur diejenigen, deren Wissen verwirrt worden ist, Sri Vishnu für einen Halbgott und verkünden daher, es sei gleichgültig, ob man Vishnu, die Göttin Kali oder Durga oder wen immer man möchte, verehrt, denn man werde das gleiche Ergebnis erhalten. Dies ist eine von Unwissenheit zeugende Schlussfolgerung, die von der Bhagavad Gita nicht anerkannt wird, wo eindeutig gesagt wird, die Verehrer der Halbgötter werden zu den jeweiligen Planeten der Halbgötter erhoben. Doch die Geweihten des höchsten Herrn werden nach Hause zu Gott zurückkehren. In Klammer Bhagavad Gita 9,25. Sri Krishna erklärt in der Bhagavad Gita in Klammer 7,14 mit Nachdruck, dass seine materielle Energie nur sehr schwer zu überwinden ist. Der Einfluss Mayas ist so stark, dass selbst große Gelehrte und Spiritualisten von Maya bedeckt werden und sich der höchsten Persönlichkeit Gottes ebenbürtig wähnen. In Wirklichkeit aber muss man sich von dem Einfluss Mayas freikommen, der höchsten Persönlichkeit Gottes ergeben. Auch dies bestätigt Krishna in der Bhagavad Gita, in Klammer 7,14. Man muss daher zu dem Schluss kommen, dass Sri Vishnu nicht zur materiellen Schöpfung, sondern zur spirituellen Welt gehört. Fälschlich zu glauben, Vishnu besitze einen materiellen Körper oder ihn mit den Halbgöttern gleichzusetzen, ist die schwerste Blasphemie. Sri Vishnus und die Frevler gegen die Lotusfüße Vishnus können im spirituellen Wissen keinen Fortschritt machen. Sie werden als Maya-Yaparita-Gyan bezeichnet, als solche, deren Wissen vom Einfluss der Illusion gestohlen wurde. Wer glaubt, es bestehe ein Unterschied zwischen Sri Vishnus Körper und seiner Seele, befindet sich in tiefster Unwissenheit. Es gibt keinen Unterschied zwischen Vishnus Körper und Vishnus Seele, denn sie sind Advaita-Gyan, nur ein Wissen. In der materiellen Welt besteht ein Unterschied zwischen dem materiellen Körper und der spirituellen Seele. Doch in der spirituellen Welt ist alles spirituell, und daher gibt es dort keinen solchen Unterschiede. Das größte Vergehen laden die Mayavadi-Philosophen auf sich, indem sie Vishnu und das Lebewesen für ein und dasselbe halten. In diesem Zusammenhang heißt es im Padma Purana: